Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de. 71. Folge. Wir sind immer noch in der Bergpredigt, haben wir gerade erst angefangen. Und wollen heute nochmal über die Seligpreisungen sprechen. Wir haben ja in der letzten Folge die 8. Seligpreisung eigentlich erreicht, haben diesen ganzen Weg der Erlösung in den Seligpreisungen beschrieben und studiert und wollen heute einen Blick werfen, nicht auf die Seligpreisung, wie sie Matthäus aufschreibt, sondern auf die selten studierten Seligpreisungen bei Lukas. Lukas gibt nämlich auch einige Ausschnitte aus der Bergpredigt wieder, längst nicht so ausführlich wie Matthäus, aber im Falle der Seligpreisung ist das so spezifisch anders auch, dass es sich lohnt, das nochmal extra anzuschauen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch einladen, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir hier sein dürfen, dein Wort studieren können, dass du deinen Heiligen Geist verheißen hast, um uns in alle Wahrheit zu führen und dass du in dieser Bergpredigt zu uns sprichst. Bitte schenkt uns jetzt die Weisheit, die wir brauchen und ein offenes Herz, um die Botschaft wirklich zu empfangen und umzusetzen durch deine Kraft, die du uns heute geben möchtest. Und wir danken dir, dass du uns neue Erkenntnis schenken möchtest aus deinem Wort im Namen Jesu. Amen. Also, Lukas Kapitel 6 und dort Vers 20 bis 26 ist die lukanische Variante sozusagen der Seligpreisung. Und die ist relativ unbekannt und wir werden versuchen jetzt auch gleich herauszufinden, warum. In vielen anderen Stellen ist die Lukas-Variante der Bergpredigt relativ parallel zu der Matthäus-Variante, man kann die nebeneinander legen, aber wir werden gleich sehen, was hier der Fall ist. Wir lesen mal ausnahmsweise gleich den ganzen Abschnitt und dann frage ich euch, was euch auffällt, was sozusagen an diesem Abschnitt der Seligpreisung anders ist, als man ihn gewöhnlich aus Matthäus 5 kennt, so wie wir es in den letzten drei Folgen studiert haben. Also Lukas 6, Vers 20. Und er, das ist Jesus, hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Sammeln wir mal. Was fällt euch auf an diesem Abschnitt? Was ist anders, als man es aus den Seligpreisungen aus Matthäus 5 kennt? Was ist euch aufgefallen? Es sind weniger. Wie viele Seligpreisungen haben wir hier? Wie viele sind es genau? Vier. Wir haben nur vier Seligpreisungen statt acht. Ja? Wir haben das letzte Mal gesehen, Jesus gibt acht Seligpreisungen in Matthäus, aber hier werden nur vier erwähnt. Okay, was fällt euch noch auf? Ja, das ist in Matthäus 5 auch, nicht wahr? Da heißt es auch, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus berichtet nicht davon, dass Jesus nicht nur Seligpreisungen gesagt hat, glückselig ist, sondern auch Weherufe. Weherufe. Er sagt nicht nur glückselig ist, sondern er sagt auch Wehe. Das gibt natürlich einen starken Kontrast. Wie viele Weherufe haben wir? Auch vier. Aha. Also vier Seligpreisungen, vier Wehrufe. Gibt es da vielleicht irgendwas, was man sich denken könnte? Was könnte man für eine Schlussfolgerung ziehen? Hm? Dass sie vielleicht parallel sind. Wie könnten die denn parallel sein? Schauen wir die Seligpreisung an und dann die Wehrufe. Ah, wir haben also erst selig sind die Armen und wehe den Reichen. Und dann? Dann selig sind die Hungernden und dann wehe die Satten. Aha, die satt sind, okay. Dann selig sind die? Die was? Die Weinenden, okay. Und wehe sind die? Wehe die Lachen, okay. Und dann? Also quasi Verfolgung, ja? Ja, wehe, wenn man beliebt ist. Ja, also bei allen so, ne? Also könnt ihr sehen, dass hier offensichtlich jeweils vier Paare da sind, ja? Selig die Armen, wehe den Reichen. Selig den Hungernden, wehe den Satten. Selig den Weinenden, wehe den Lachenden. Selig die Verfolgten, wehe den, über die alle gut reden. Fällt euch noch was auf, bevor wir das interpretieren, warum das so ist? Wir sammeln erstmal. Wir haben also weniger Seligpreisungen, dafür genauso viele Wehrufe. Diese Seligpreisungen und Wehrufe sind nicht einfach so zufällig, ja, sondern die sind gut strukturiert, sind in Kontrasten. Was fällt euch noch auf? Gibt's noch was? Hm? Genau, also beide haben hier quasi den Schwerpunkt auch. Ja? Achso, du meinst zwischen Matthäus und Lukas. Das ist bei beiden am längsten. Ja, also dieser Aspekt von der Verfolgung nimmt einen noch stärkeren Aspekt ein bei Lukas als bei Matthäus, das stimmt, ja. Das ist quasi dieser echte Höhepunkt. Fällt dir noch was auf? Wie ist das mit den Seligpreisungen? Sind die in der richtigen Reihenfolge hier, wie wir sie kennen? Wir haben uns ja dreimal getroffen, um die Seligpreisung zu studieren, nicht wahr? Wie gehen die Seligpreisungen? Matthäus 5, auswendig. Kurzer Test. Erste Seligpreisung, selig sind die? Zweite Seligpreisung? Zweite Seligpreisung? Nicht nachgucken, nicht nachgucken, wissen. Selig sind die geistlich? Nee, die Trauernden. Richtig. Selig sind die Trauernden, die über ihre Sünde traurig sind. Dann selig sind die? Die Sanftmütigen, die elend sind, nicht wahr? Die demütig sind, die deswegen, viertens, selig sind die? Nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, ihr erinnert euch, nicht wahr? Nur als Wiederholung, nicht wahr? Wir müssen feststellen, dass wir geistlich arm sind, dann werden wir traurig sein über die Sünde. Wir werden feststellen, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben können. Demut, Sanftmut, elend sein. Wir werden nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Schritt Nummer 5, selig sind die Barmherzigen, denn wir werden barmherzig gelangen. Dann 6, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und dann selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das war diese zweiten vier waren quasi das, was der Mensch dann tut. Ja, die Barmherzigkeit, die übt den Frieden, den er stiftet und die Verfolgung, die er erleidet. Also quasi die Rechtfertigung und die Heiligung. Also selig sind die Armen, ist Seligpreisung Nummer 1. Selig sind die Hungernden, wäre dann, hätte was zu tun mit 4. Aber selig die Weinenden ist dann 2 und das ist dann 8. Ja? Also mit anderen Worten, die Seligpreisungen sind nur auf 4 reduziert und sie werden nicht einmal in der, in Anführungsstrichen, richtigen Reihenfolge hier gegeben. Das heißt, man könnte hier jetzt nicht so unbedingt eine geistliche Reihenfolge entwickeln. Seht ihr das? So wie offensichtlich in Matthäus diese 8 Seligpreisungen aufeinander aufbauen und sich ineinander entwickeln. Hier sind quasi 4 ausgewählt, nach einem anderen Schema angeordnet. Das heißt, Lukas hat jetzt nicht den Ansatz hier, den Erlösungsplan Schritt für Schritt zu erklären. Die Frage ist, was er da will. Gibt es noch was euch auffällt, wenn ihr die jetzt hier so anschaut? Gibt es noch irgendeine Beobachtung, die euch auffällt?
Es geht nur um den Mensch, also
Ah, was vermutlich meinst du ist, bei Matthäus werden die Seligpreisungen ganz bewusst geistlich ausgedrückt. Da steht zum Beispiel, selig sind die geistlich Armen oder selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das steht bei Lukas nicht. Bei Lukas steht nur, selig sind die Armen, selig sind die Hungernden. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, meint Lukas dieselben Seligpreisung und hat halt einfach sie nur kürzer formuliert? Oder meint er vielleicht sogar noch etwas anderes? Also meint er hier auch, selig sind die geistlich Armen und selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten und selig sind die weinen über ihre Sünde? Oder was meint er? Oder meint er hier, buchstäblich sind die tatsächlich Armen, selig sind die buchstäblich Hungrigen, selig sind die buchstäblich Weinenden? Was meint ihr? Geistlich oder eher buchstäblich? Okay, machen wir eine Abstimmung. Wer sagt geistlich? Ihr traut euch nicht. Wer sagt buchstäblich? Schaut mal die Weherufe an. Schaut mal die Weherufe an. Wehe den Reichen. Ist das buchstäblich gemeint oder symbolisch? Geistlich. Gibt es geistlich reiche Menschen? Gibt es geistlich reiche Menschen? Ja oder nein? Da müsste es gehen. Jesus sagt, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Also wenn ein Mensch geistlich reich ist, würde dann Gott glückselig oder wehe sagen? Wenn also Gott sagt, wehe ihr Reichen, bezieht sich der Reichtum offensichtlich auf echten, buchstäblichen Reichtum. Wenn das also wirklich als Parallele gedacht ist, geht es hier also zunächst einmal tatsächlich um die materiell Armen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Selig sind, die jetzt arm sind, denn sie werden mal reich werden. Wehe denen, die jetzt reich sind, denn sie werden einmal arm sein, sozusagen. Ja? Selig sind, die jetzt weinen, wehe, die jetzt buchstäblich lachen. Es scheint so zu sein, dass Jesus, ich meine, die Predigt von Jesus war ja wahrscheinlich sehr viel länger, als man jetzt braucht, um die Bergpredigt zu lesen. Ja, wenn man die Bergpredigt so liest, von A bis Z, weiß nicht, wie lange das dauert, 20 Minuten. Wenn man Matthäus 5, 6, 7 liest, geht schnell vorbei. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Ja. Und es ist gut möglich, dass Jesus über dieses Thema von verschiedenen Seiten aus gepredigt hat. Das macht man heute auch in der Predigt. Ja. Man erklärt das sozusagen ein Thema von der geistlichen Seite, man erklärt ein Thema auch von der praktischen Seite. Und offensichtlich berichtet Lukas von einem Predigtteil, den Matthäus nicht erwähnt. Dass, als Jesus über diese Seligpreisung spricht, er auch einen Abschnitt einfügt, wo er über das materielle Leben jetzt hier spricht. Schaut uns das mal ein bisschen genauer an. In Lukas 6, Vers 21, 22. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Welches Wort ist hier besonders betont, was in Matthäus nicht vorkommt? Jetzt. Also die Idee ist, glückselig seid ihr in dem Zustand jetzt. Lukas bezieht sich auf Jesus benutzt dieses Wort jetzt. Jetzt im Vergleich zu was? Zu später, genau. Aber was für ein später? Wie sieht dieses später aus? Das Reich Gottes. Jesus ist ja gekommen, um hier das Reich Gottes zu beschreiben. Aber Jesus weiß auch, dass das Reich Gottes noch nicht Realität ist. Er sagt ja auch, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es geht also jetzt um die Frage, wie leben die Gläubigen auf dieser Welt, solange das Reich Gottes noch nicht volle Realität ist? Also im Jetzt. Und das stellt Jesus fest. Die Gläubigen sind in der Regel arm, hungrig, weinen und verfolgt. Während die Nichtgläubigen in der Regel reich, satt, lachend und überaus beliebt sind. Aber er sagt, das ist jetzt so, das wird sich hundertprozentig ändern. Schauen wir mal ein paar Beispiele an. Gehen wir mal Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen. Bei Matthäus war dieses Wort ausschließen jetzt nicht so explizit erwähnt. Kann es sein, dass man für den Glauben ausgeschlossen wird? Kann es sein, dass man für den Glauben sogar von anderen Gläubigen ausgeschlossen wird? Schaut mal einen Bibeltext an, der ganz interessant ist zu dem Thema. Jesaja 66. Jesaja 66 und dort Vers 5. Jesaja 66 und dort Vers 5. Hört das Wort des Herrn, ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen, der Herr möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Aber sie werden sich schämen müssen. Dieser Text spricht davon, wie selbsternannte Gläubige oder Menschen, die sich für gläubig halten, ihre Geschwister ausstoßen. Wisst ihr, welcher unserer Pioniere von diesem Vers sehr viel Ermutigung empfangen hat? Das war die Ellen White, als die ausgestoßen worden sind von den Methodisten. Da schreibt sie, dass sie diesen Vers, dieser Vers hat die Familie White, Harmon natürlich, sie ist ja damals noch, die Familie Harmon hat sich an diesem Vers festgeklammert, wenn auch die Brüder uns hassen und uns ausstoßen um Jesu Namens willen. Noch ein paar Beispiele, kennt ihr noch Leute, die ausgestoßen worden sind aus der Gemeinde, weil sie an Jesus geglaubt haben in der Bibel? Menschen, die ausgestoßen worden sind, die aus der Gemeinde... Johannes 9, wer ist da ausgestoßen worden? Genau, was war sein Verbrechen? Gegen welche Gemeindevorschrift hat er verstoßen? Er ist geheilt worden, genau. Er ist geheilt worden. Und das als Blindgeborener. Johannes 9, Vers 34... Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus, weil er mit Jesus, weil er an Jesus geglaubt hat, ja, weil er Jesus in seinem Herzen hatte, weil er ein Wunder mit Jesus erlebt hatte und sich nicht von Jesus distanzieren wollte, wurde er ausgestoßen. Übrigens, diese Gefahr, verfolgt zu werden, auch in der Gemeinde, hält viele davon ab, wirklich ihren Glauben zu bekennen. Schaut mal Johannes 12. Johannes 12, Vers 42. Johannes 12, Vers 42. Doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht. Warum? Damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Weil alles so Untergrundjünger. Ja, die haben an Jesus geglaubt, haben sich nicht offiziell zu ihm bekannt, weil sie Angst gehabt haben, ausgeschlossen zu werden. Aber selig ist, wer in dem Fall ausgeschlossen wird. Selig ist, wer sich zu Jesus bekennt, der die Konsequenzen, auch die sozialen Konsequenzen, nicht fürchtet. Jesus hat seine Jünger gewarnt. Schaut mal Johannes 16. Johannes 16 und dort Vers 2. Jesus sagt nicht, naja, mal sehen, was da kommt. Er sagt im Vorhinein, was passieren wird. Johannes 16, Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Das steht nicht vielleicht, wenn ihr euch schlecht benehmt. Er sagt, sie werden euch ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Kommt die Stunde nochmal? Die Stunde kommt nochmal. Und deswegen ist die Bergpredigt nicht nur, was das den persönlichen Erlösungsplan angeht, so bedeutsam, sondern auch, sie gibt uns ein Bild davon, wie Menschen, die das Reich Gottes jetzt im Herzen haben, aber noch in dieser Welt leben, noch nicht im Reich Gottes sozusagen, wie sie leben. In aller Regel, wenn man nicht Abraham ist und Nikodemus, in aller Regel, obwohl Nikodemus dann auch arm wurde, hat sein ganzes Geld investiert, in aller Regel wird man eher arm sein. In aller Regel wird man eher Mangel leiden. In aller Regel wird man eher trauern. In aller Regel wird man eher verfolgt sein. Apostelgeschichte 9. Und Jesus sagt das an allen Gelegenheiten, nicht nur seinen 12 Aposteln. Schaut mal, Apostelgeschichte 9, Vers 16. Denn ich, also Jesus spricht hier zu dem Ananias über Paulus, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden, was ist das nächste Wort? Leiden muss. Um meines Namens willen, selig sind die Verfolgten. Kein Mensch ist selig und kommt an diesen Punkten so vollkommen vorbei. Kein Mensch kann sein ganzes Leben lang das hier erleben und gleichzeitig selig sein, weil wir in einem großen Kampf sind. Ja. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Da, ganz genau. Wenn Jesus kommt, wird Gerechtigkeit gesorgt. Ja. Ganz genau. Schaut mal, in Lukas 6 noch über diese Freude, die wir schon auch in der achten Seligpreisung gehabt haben. Lukas 6, Vers 23. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Wie stand das in Matthäus? Wenn es heißt, glückselig seid ihr, wenn sie euch verfolgen und jegliches Wort lügnerisch gegen euch reden, um meines Namens willen. Freut euch und, wie sagt es Matthäus 5, freut euch und jubelt. Genau, Matthäus 5, Vers 12. Freut euch und jubelt. Aber hier steht nicht freut euch und jubelt, sondern freut euch und hüpft. Das Interessante ist, dieses griechische Wort für hüpfen kommt nur noch in einer einzigen Geschichte in der Bibel vor. Nämlich in Lukas Kapitel 1. Ohne dass ihr nachschaut, wisst ihr, wer in Lukas Kapitel 1 hüpft? Ja, der Johannes, der kleine Johannes, der hüpft im Bauch. Und warum hüpft er denn? Warum freut er sich? Weil Jesus ihm nahe ist, obwohl er ihn gar nicht sieht. Ja, also hier ist der kleine Embryo, Johannes, nicht wahr, der ist noch nicht genau da, wo er eigentlich sein soll. Er ist noch nicht in der Welt, wo er eigentlich hingehört. Er ist noch quasi so im Vorstadium. Aber Jesus ist ihm schon nahe und er hüpft. Ja, interessantes Bild. Dasselbe Wort wird verwendet für diejenigen, die in dieser Welt, die ja nur für kurze Zeit ist, so wie auch das embryonale Stadium für eine kurze Zeit ist, die noch nicht Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, die aber auch in der Verfolgung wissen dürfen, wenn sie wissen, das ist jetzt nur für eine kurze Zeit, Jesus ist mir nahe. So wie damals dem Embryo Johannes dem Täufer, dem Kleinen. Ganz genau. Freut euch und hüpft. Übrigens, das Hüpfen kommt in der Bibel eigentlich einigermaßen oft vor. Also nicht mit dem Wort, aber mit anderen Worten. Kennt ihr noch andere Personen, die so gehüpft sind vor Freude? David, als er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Oder, übrigens, da ist er auch verachtet worden von seiner Frau Michael, nicht wahr? Wer hat noch gehüpft? Noch Personen, die gehüpft haben. Kommt öfter im Neuen Testament vor, wenn dann so Gelähmte geheilt sind, dann gehen die nicht einfach nur ganz gemächlich, sondern die hüpfen und springen so vor sich hin, ja, weil sie sich so freuen. Ja, der Gelähmte, genau. Auch in der Apostelgeschichte 3. Das heißt, die Idee ist, dieses Hüpfen ist auch ein Symbol für, oder ist ein Symbol, ein Ausdruck von Freude, weil Gott etwas tut in unserem Leben. Und Also ihr seht, Hier geht es um praktische Dinge. Ich möchte auch die verbleibende Zeit nutzen, vor allem über die Weherufe zu sprechen, weil die jetzt Dinge ansprechen, die in den Seligpreisungen fast gar nicht angesprochen worden sind. Sozusagen von der anderen Seite aus betrachtet. Wehe den Reichen, fangen wir da mal an, in Vers 24. Lukas 6, Vers 24. Wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Warum ist Reichtum gefährlich? Merkt ihr den und warte bis zum nächsten Weheruf. Was hast du gesagt?
Wenn man ihn für sich behält.
Wenn man den Reichtum für sich behält. Genau. Schauen wir mal in Lukas 18, 24 und 25. Jesus sagt, ganz berühmte Geschichte. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Versteht ihr jetzt, warum Jesus sagt, wehe den Reichen? Das ist nicht geistlich gemeint, das ist keine hohe Allegorie, das ist ganz praxisnah. Denn die Bibel sagt auch, die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Ja? Also, eine Wurzel, ja.
Es ist wichtig, wie man das Geld, oder gibt man die Arme?
Genau. Die Idee ist sozusagen, wenn ich ein Kanal bin, der Liebe Gottes, kann Gott mich auch mit viel materiellem Segen segnen, weil ich ihn auch weitergebe. Ja? Aber das passiert halt so selten. Deswegen schaut mal, was der Ratschlag ist in 1. Timotheus. 1. Timotheus 6, Vers 7. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7. Nee, das ist Vers 17, Entschuldigung. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen, jetzt Achtung auf dieses Wort, in der jetzigen Weltzeit, das ist die gleiche Idee wie hier in Lukas, ja, im Jetzt, ja, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also die Idee ist, warum ist der Reichtum gefährlich? Weil er böse ist? Ist das Gold böse? Nein, Gott hat das Gold geschaffen. Warum, was ist gefährlich am Reichtum? Ja, man darf es, aber warum darf man die Hoffnung nicht drauf setzen? Warum? Es ist vergänglich, es ist unbeständig. Das ist ein Fundament, das nicht hält. Weil erstens schon in dieser Welt Geld seinen Wert verliert und dann, wenn Jesus wiederkommt, also wenn das zweite Mal wiederkommt, wird das alles verbrannt. Es wird alles, das bleibt nicht. Übrigens, der Lohn für die Armen ist ja nicht nur geistlicher Reichtum, sondern am Ende tatsächlich buchstäblicher, echter Reichtum. Edelsteine, Gold, Silber in Hülle und Fülle für alle Ewigkeit beständig. Eine goldene Stadt auf festen Fundamenten. Das heißt, am Ende, so wichtig das Geistliche ist, geht es auch um die ganz konkreten Dinge des Lebens. Wir werden reich sein. Nicht jetzt, aber dann. Und das, also, wenn man sich das überlegt, ist eigentlich die Bergpredigt sehr praktisch. Sie sagt, du kannst dich entscheiden, willst du jetzt für ein paar Jahrzehnte reich sein und dann für immer arm, nämlich tot? Oder willst du jetzt ein wenig arm sein, um danach für immer reich zu sein? Ja, der reiche Jüngling, ganz genau. Jetzt, habt ihr gelesen, wie es heißt, wehe euch Reichen, wehe den Reichen, denn sie haben ihren was schon empfangen? Sie haben ihren? Das würde man denken, aber das steht nicht da. Denn sie haben ihren? Schaut genau mal hin. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Wehe den Reichen, denn sie haben ihren Trost schon empfangen. Ha, Trost. Dieses Wort Trost ist interessant. Das ist nämlich das griechische Wort para. Klesis. Hat jemand von euch schon mal irgendwo bei irgendjemandem ein ähnliches Wort gehört in einer Predigt, wo jemand über das Griechische spricht? Paraklesis. Genau, man spricht mal von dem Parakleten. Habt ihr das gehört, der Paraklet? Paraklet ist das Wort, das Jesus immer verwendet für den Tröster. Und wenn Jesus von dem Tröster spricht, von dem Parakleten, das heißt eigentlich wörtlich, der zur Unterstützung herbeigerufene, so quasi, wenn ich Hilfe brauche, so. Also wenn ich, also die Idee ist, wenn ein Mensch irgendwie alleine ist, er ist in Not und er ruft, kannst du mir helfen? Komm mal her, hilf mir, ja? Dann Para heißt herbei und Klesis ist rufen, also jemand, der herbeigerufen ist, der mich tröstet. Wenn Jesus von dem Parakletos, dem Tröster spricht, wen meint er da? Er sagt, der Heilige Geist ist der Tröster, der herbeigerufen ist, der gesandt wird, um euch zu helfen. Aber er sagt, der Heilige Geist ist ein anderer Tröster. Wer ist der erste Tröster? Also der Heilige Geist ist ein Tröster, aber er wird genannt ein anderer Tröster, quasi ein zweiter Tröster. Es gibt schon einen ersten Tröster. Jesus selbst wird auch Paraklet genannt. Das heißt, Jesus ist unser Trost, unser Tröster. Der Heilige Geist ist unser Tröster, wenn wir selig sind. Aber die haben auch einen Trost, das Geld. Jetzt, wenn ihr wählen könnt, den Heiligen Geist als euren Tröster oder die Moneten auf der Bank als euren Tröster. Das ist interessant, das heißt nämlich, was für den Gläubigen seine Beziehung zu Gott ist, ist für den Reichen seine Hoffnung auf totes Metall. Und das zeigt eigentlich, wie absurd das ist. Sie haben ihren Trost schon empfangen. Übrigens, die Idee wird deutlich in Matthäus 6, Vers 2. Schaut mal, Matthäus 6, Vers 2. Die Bibel sagt nicht, dass ein Ungläubiger nie Trost bekommen wird. Sie sagt auch nicht, dass ein Ungläubiger nie Lohn haben wird. Schaut mal, Matthäus 6, Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Worin besteht der Lohn eines Heuchlers, der durch die Straßen geht mit Posaunen? Und sagt, schaut her, ich gebe Almosen. Schaut her, ich gebe Almosen. Schaut genau hin. Worin besteht sein Lohn? Ja, dass die Leute stehen und sagen, wow, super, ein Pharisäer. Das machst du toll. Das ist sein Lohn. Das Lob von Menschen ist sein Lohn. Er wird belohnt, aber ganz ehrlich, das Lob von Menschen fühlt sich zwar in dem Moment ganz toll an, oder? Seid ihr schon mal gelobt worden? Schon mal von vielen Menschen gelobt worden? Da fühlt man sich so richtig. Das Problem ist nur, die Menschen vergessen das relativ schnell wieder. Ja. Das ist kein, ähnlich wie das Geld, das ist kein Fundament. Die Menschen sind nicht verlässlich. Ja. Ihr lobt, einen Tag loben sie dich, den nächsten Tag kritisieren sie dich. Wer darauf sein Leben baut, und übrigens die meisten Menschen tun das, die meisten Menschen bauen ihr Leben auf die Anerkennung von anderen Menschen. Deswegen sagt der Paulus in Römer 2, wer im Herzen beschnitten ist, dessen Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und so wie hier in dem Beispiel sozusagen der Lohn daran besteht, dass man mal applaudiert bekommt, so besteht der Lohn eines Reichen, dass er sich einiges leisten kann. Ja. Er kann sich einiges leisten, ein paar Jahrzehnte lang. Und dann ist er tot. Und die hier, die warten, die glauben, dass sie mal ganz reich werden. Und zwar in der Ewigkeit sich alles leisten können. Ja. Man kann plötzlich den Reichtum verlieren. Okay, jetzt, wehe die satt sind, heißt es, nicht wahr? Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Hat ihn jetzt seine Stunde. Der Vers in Sprüche 30, Vers 8 bis 9, ganz genau. Sprüche 30, Vers 8 und 9. Und hier geht es nicht um das geistliche Sattsein, denn wir haben ja gesagt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ja, Gott wünscht sich ja, dass wir satt sind an Gerechtigkeit. Wir haben gelernt, dass wir sollen sogar richtig satt sein, ja, so satt, dass man fast sich schon gemästet fühlt. Aber hier geht es tatsächlich um ein buchstäbliches Sattsein. Hier geht es um Lebensstil, hier geht es um zu viel Essen. Schaut mal, Sprüche 30, Vers 8 und 9. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Das heißt, wenn Jesus sagt, wehe denen, die ihr satt seid, dann meint er ziemlich buchstäblich das, wehe euch, die ihr keine Kontrolle über euren Appetit habt. Warum? Was sagt der Vers? Was passiert, wenn ich zu viel esse? Regelmäßig? Verliere meine Beziehung zu Gott. Denn was wir tun, es essen oder trinken oder tun, hat alles etwas zu tun mit der Ehre Gottes. Ein Mensch, der sich so sehr überisst regelmäßig, ja, dass er nicht mehr klar denken kann, der verhindert, dass der Heilige Geist in seinem Herzen wirken kann, das Reich Gottes, das Gesetz Gottes aufschreiben kann. Noch ein Beispiel, 5. Mose 6, Vers 11 und 12. 5. Mose 6, Vers 11 und 12. 5. Mose 6, Vers 11 und 12, da heißt es dann, nicht wahr? Wenn du gute Städte gefunden hast, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Gott hat gewusst, dass die Gefahr besteht, wenn es einem gut geht, dass man dazu neigt, Gott zu vergessen. Und wenn wir darum bitten, dass Gott uns helfen soll, ihn nicht zu vergessen, dürfen wir davon ausgehen, dass er ab und zu der Maßnahme greifen muss, uns in Schwierigkeiten zu bringen, damit wir nicht vergessen. Weil wir oft, wenn es uns gut geht, irgendwie die Notwendigkeit nicht mehr sehen, uns ganz von ihm abhängig zu machen. Also, heißt natürlich nicht, dass wir ständig hungern sollen. Aber es macht einen ganz entscheidenden Punkt über unser praktisches Leben. Nächster Punkt. Wehe denen, die lachen. Lukas 6, Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Kennt ihr Bibeltexte, die darüber sprechen, über das schädliche Lachen? Ist Lachen, ich meine, Freude ist ja etwas Biblisches, nicht wahr? Kennt ihr Bibeltexte, die davon sprechen, dass man nicht, dass es gefährlich, also dass eine bestimmte Art von Lachen gefährlich ist? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Psalm 22. Drei Negativbeispiele über das Lachen, okay? Psalm 22, Vers 7. Worum geht es im Psalm 22? Worum geht es im Psalm 22? Im Psalm 22? Achso. Im Psalm 22 geht es um die messianische Weissagung, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Das sieht man in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schaut mal Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Als Jesus am Kreuz starb, haben viele Menschen gelacht. Sie haben über Jesus gelacht. Übrigens ist bis heute der Fall, dass viele Menschen, die sich besonders so für Witz und Sarkasmus interessieren, dass sie auch keine Achtung vor Religion haben. Ja? Also das ist ein wichtiger Punkt. Sprüche 14, Vers 13. Sprüche 14, Vers 13. Hier geht's um, schau mal, der Vers ist ganz interessant. Sprüche 14, Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Beschreibt eigentlich so ein oberflächliches Lachen, so eine oberflächliche Freude, die nicht die Probleme des Herzens löst. Und deswegen warnt die Bibel vor Albernheit, wusstet ihr das? Das ist interessant. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Vielleicht müssen wir eine darüber halten. In Epheser 5, Vers 4. Das ist ein interessanter Vers. Epheser 5, Vers 4. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Das ist interessant, oder? Heißt nicht, dass wir ständig nur traurig umherlaufen müssen, aber die Bibel warnt uns vor einem oberflächlichen, sarkastischen, albernen Geist, der es nicht möglich macht, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt. Mit anderen Worten, Reichtum und zu viel Essen und albernes Rumwitzeln haben ähnliche Funktionen. Sie blockieren quasi die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Denn wer reich ist, der denkt, er hat alles im Griff. Braucht nicht Gott. Wer satt ist, ja, wer sich überisst, da kann der Geist gar nicht wirken. Ja? Wer ständig nur über alles sich lustig macht und Witze macht, der kann irgendwann nicht mehr ernste Gedanken denken. Ja? Also ganz, ganz praktische Punkte. Und sicherlich hat der eine oder andere mit der einen oder anderen mehr zu kämpfen. Und diese praktische Seite wird sich gleich weiterführen. Ganz kurz nur, kennt ihr jemanden, das heißt, wehe euch ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern, kennt ihr jemanden, der gelacht hat und gespottet hat und sich lustig gefühlt hat und plötzlich traurig wurde in der Bibel? Der so 0, nichts von ganz lustig und lachend und halb besoffen zu ganz nüchtern und zitternd und weinend und klagend geworden ist. Belsatzer, genau. Der hat getrunken und er hat gespottet. Er hat ja die heiligen Gefäße genommen und hat die mit Wein gefüllt. Ich meine, das war Spott der höchsten Kategorie. Ja, das haben die nicht nur so gemacht. Die werden das kommentiert haben. Die werden sich lustig gemacht haben über diese komischen Juden mit ihrem komischen Tempel, mit ihrem komischen Gott. Ja, und plötzlich zittert er und die Bibel sagt, nicht wahr, seine Knie, die klappern zueinander. Warum? Was passiert? Gott hält Gericht. Ja, Gottes Wort sagt, du bist gewogen, du bist für zu leicht befunden. Und das ist der Punkt. Der Reichtum endet, wenn Gott Gericht hält. Die Sättigung endet, wenn Gott Gericht hält. Dieses oberflächliche, witzige Lachen endet, wenn Gott Gericht hält. Was sagt Jesus, was werden die Menschen tun, die in die äußerste Finsternis geworfen werden, wenn Gott Gericht hält? Da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Die werden weinen. Und schaut mal in Offenbarung 18, tatsächlich in der Endzeit. Also Offenbarung 18 beschreibt jetzt sozusagen in dem prophetischen Kontext das, was Jesus hier andeutet in der Bergpredigt. Wehe euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern. Offenbarung 18, Vers 9. Offenbarung 18 ist das Gericht an Babylon. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Übrigens, in dem Kapitel geht es um den Reichtum, nicht wahr? Der kaputt geht. Es geht darum, dass man üppig gelebt hat, satt gewesen ist, dass man gelacht hat und jetzt weint. Also all die Punkte werden hier in Offenbarung 18 eigentlich auch angedeutet. Letzte Weheruf ganz kurz in Lukas 6. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Das ist ein interessanter Vers, oder? Nun, da steht nicht, glückselig bist du, wenn du so lebst, dass möglichst viele dich kritisieren. Es ist nicht unser Ziel, dass andere uns nicht mögen, sondern das Ziel eines Christen ist, so viel an mir liegt, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Aber wie wir gelernt haben, wir sind im großen Kampf, das ist gar nicht möglich, weil irgendjemand ist immer auf der Seite Satans. Deswegen, wehe, wenn alle gut von dir reden. Übrigens, warum ist das so? Schaut mal Johannes 15, Vers 9. Johannes 15, Vers 9. Johannes 15, Vers 19. Ich vergesse immer die 1 vor der Zahl. Naja. Johannes 15, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also unter welcher Voraussetzung passiert es, dass mich alle gern haben? Wann passiert das, dass alle Menschen gut von mir reden? Okay, dieser Fall ist hypothetisch. Das wird nie eintreten, dass alle Menschen gläubig sind. Wenn man von der Welt ist, weil, jetzt denk mal scharf nach, wer aus der Welt ist, die Menschen, die Welt redet gut über die, die aus der Welt sind. Die Gläubigen reden auch gut über die, die in der Welt sind. Die wahrhaft Gläubigen, ja? Wer also in der Welt ist, der wird von allen, der könnte es theoretisch erleben, dass alle gut von ihm reden. Aber es ist ja eine falsche Sicherheit. Wer aber auf der Seite Gottes ist, wird definitiv Verfolgung erleiden, weil der Satan nicht in der Lage ist, die Armee Satans ist nicht in der Lage, dauerhaft freundlich zu sein zu jemandem, der auf Gottes Seite steht. Übrigens, es heißt ja, denn so, bei der Seligpreisung, selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, denn so haben sie wen behandelt? Die Propheten. Und bei den Wehrufen heißt es, wehe euch, die alle von euch gut euch reden, denn so haben sie es mit den falschen Propheten gemacht. Schaut mal, dazu noch einen vorletzten Vers in Jeremia 5, Vers 31. Man würde ja denken, dass das Volk Gottes was gegen falsche Propheten hatte. Weit gefehlt. Die waren ganz beliebt. Wirklich, schaut mal, Jeremia 5, Vers 31. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung und mein Volk liebt es so. Was wollt ihr aber tun, wenn das Ende von all dem kommt? Das Volk hat es geliebt, wenn die falschen Propheten gesprochen haben. Und die Propheten, die falschen Propheten, waren äußerst beliebt. Ja. Kennt ihr in der Endzeit irgendjemand, der von allen bewundert wird? Offenbarung 13, das Tier und das Bild des Tieres, das heißt, die ganze Erde sah ihnen verwundert nach und sagte, wer ist wie das Tier? Mal abgesehen von einer kleinen Gruppe von Menschen, die sagen, wir beten sie nicht an, wir sind liebe, nette Menschen, Gott möchte sie retten, aber wir wollen ihnen nicht gehorchen, ja? Werden alle Menschen das Tier und sein Bild bewundern und gut davon reden, wehe ihnen, denn sie, so haben es schon die Menschen früher mit den falschen Propheten gemacht. Das Bild des Tieres wird tatsächlich genannt der falsche, nee, nicht das Bild, also das zweite Tier aus Offenbarung 13 wird genannt der falsche Prophet. Also diese Bergpredigt hat Implikationen bis in Offenbarung 13 hinein. Und ich finde, auch wenn natürlich die Matthäus-Variante oder den Abschnitt, den Matthäus aufschreibt, mit diesen Achtseligpreisungen, dem Weg der Erlösung, wie wunderbar das ist, hat auch dieser Abschnitt von Lukas wirklich interessante Dinge, die vielleicht etwas zu kurz kommen manchmal. Und Lukas beschreibt hier in diesen Worten von Jesus, die Jesus offensichtlich vielleicht davor oder danach oder wie auch immer an die Menschen gerichtet hat, ein paar praktische Aspekte, was es bedeutet, jetzt in einer Welt zu leben, wo das Reich Gottes noch nicht sichtbar ist, aber darauf zu hoffen, dass es einmal anders wird, während alle, die jetzt schon diese Dinge haben wollen, enttäuscht sein werden. Denn alle werden irgendwann mal reich, satt, lachend und beliebt sein. Die Frage ist nur, jetzt für ein paar Jahrzehnte oder dann für die Ewigkeit? Das ist die Frage, die Jesus uns quasi stellt in der Bergpredigt. Er sagt, ich bin gekommen, um euch das für die Ewigkeit zu bieten. Selig seid, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, in dieser falschen Welt, sondern erst, wenn ich komme. Also mit anderen Worten, während Matthäus eigentlich das beschreibt, das Reich Gottes im Herzen der Bekehrung, beschreibt Lukas jetzt das Reich Gottes quasi, was kommen wird bei der Wiederkunft. Das Buchstäbliche, was dann tatsächlich materiell auch greifbar ist. Und deswegen gehören die eigentlich zusammen. Das sind wie zwei Aspekte, wie zwei Seiten derselben Medaille. Und zeigen, dass auch Jesus auch in seinen Predigten nicht nur von seiner Zeit gesprochen hat, sondern auch von dem, was kommen wird, von diesem zweiten Kommen Jesu, auf das die Juden ja eigentlich mehr gewartet haben. Ja. Ja. Und deswegen müssen wir jeden Tag uns neu entscheiden, dort sein zu wollen, wo Gott ein selig sprechen kann. Und das zu meiden, wo Gott sagt, wehe. Denn hier kann er uns segnen, hier nicht. Hier kann der Heilige Geist wirken, da nicht. Und wenn wir jetzt das erleben, dürfen wir das später mit Gott in der Ewigkeit haben. Und die Frage ist, ob wir ihm das glauben oder ob wir ihm es nicht glauben und sagen, wer weiß, ob es stimmt, dann will ich es lieber jetzt machen. Es ist also wirklich eine Frage des Glaubens. Glaube ich Gott, dass das kommen wird? Oder glaube ich es ihm nicht und will es lieber jetzt schnell ausprobieren, damit ich wenigstens einmal irgendwas gehabt habe? Ja? Aber wer glaubt, verzichtet auf manche Dinge jetzt, weil er weiß, er wird sie wirklich haben in aller Ewigkeit. Und noch gemeinsam beten? Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, was für ein Vorrecht ist es, dass wir von dir lernen können, dass du zu uns sprichst, wo wir so unwürdig sind und dass du uns den Weg des Lebens Schritt für Schritt zeigst. Danke für diese Bergpredigt, die wir studieren können, die uns praktische Hinweise gibt, wie unser Leben als Gläubiger mit dir gelingen kann. Und wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass das Dinge sind, die wir in unserem Herzen bewahren, darüber nachdenken und Tag für Tag durch deinen Heiligen Geist auch umsetzen. Danke, dass du uns so sehr segnest. Im Namen Jesu beten wir. Amen.